Ja, auch nochmal von mir. Einen schönen guten Morgen. Ich weiß ja nicht, wie eure Woche war. Meine war ganz okay, bin ich ganz ehrlich. Hab mich gefreut. 2 Tage länger frei, ne? Ist immer schön. Aber ich habe auch dafür gebetet, dass du heute an Ostern ganz persönlich Jesus kennenlernst. Was ist Ostern für dich? Jetzt komm. Kannst du mal eins weitermachen sonst? Genau. Na, ist mir schon ein weiter, egal. Was ist Ostern für dich? Ich weiß nicht, wie du der Fan davon bist, wenn man so eine Frage in den Raum stellt. Weil ich fühle mich dann immer ein bisschen unwohl. Weil ich nie so ganz weiß, so, ja, ist das jetzt die richtige Gedanken, den ich habe? Oder wie ist es? Aber was ist Ostern für dich? Ist es ein spezieller Sonntag? Ist es vielleicht die Chance, nochmal die Familie einzuladen? Ist es vielleicht ein Event? Ist es vielleicht wirklich so, ja, 2 Tage länger frei? Und diese Frage habe ich mich auch immer gestellt. So, aber ich finde es mega cool, dass du heute hier bist. Danke. Und vielleicht warst du ja auch schon mal in einer Kirche oder bist heute mal zu Besuch oder gehst auch öfter mal hin. Und du hast von diesem Jesus hin und wieder auch mal was gehört. Und du kennst vermutlich auch die Osterstory, um die es heute geht. Und womöglich kennst du das alles schon. Und vielleicht hast du mit diesem Jesus auch Zeit verbracht. Vielleicht hast du mit ihm auch schon mal geredet. Und diese Beziehung, die sich Jesus so sehr wünscht, die verändert dein Leben. Und mein Gebet heute ist es für dich, dass du Jesus kennenlernst. Weil ich glaube, Ostern ist kein Event, was nur einmal im Jahr passiert und dann war's das. Ich glaube, dass wir jeden Tag Jesus begegnen können und dass er heute noch lebt. Und ich glaube, dass diese Nachricht wirklich die beste ist und die schönste Nachricht, die wir einfach nur hören können und die es sich lohnt weiterzugeben. Okay, dann lasst uns einfach mal in die Osterstory einsteigen. Die finden wir in den ersten 4 Evangelien in Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Und ich finde es ganz cool, dass, vielleicht habt ihr das ja auch, wenn ihr ein Buch liest oder eine Geschichte hört oder einen Film vielleicht 2-3 Mal anschaut oder vielleicht 2-3 Mal liest, euch immer neue Aspekte auffallen. Und so ging es mir das auch mit der Ostergeschichte. Und mich hat vor ein paar Jahren ein Freund schon mal diese Frage gestellt, warum denn 3 Tage? Ich weiß nicht, ob du diese Frage auch schon mal gehört hast oder dir vielleicht auch schon mal selbst gestellt hast. Und das möchte ich heute über diesen Input, über diese Predigt stellen. Wieso 3 Tage zwischen Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung? Wieso ist Jesus nicht nach 3 Stunden wieder auferstanden? Wieso hat er sich so lange Zeit gelassen? Und ich habe mir mehrere Jahre immer wieder diesen Gedanken gehabt. Und ich glaube, dass Karfreitag, Ostersamstag und Ostersonntag immer wieder in unserem Leben vorkommen. Wie ein Zyklus, der sich immer wieder wiederholt. Weil ich glaube, nicht jeder von uns sich hier behaupten kann, wie man so schön sagt, immer auf Wolke 7 schwebt. Also lasst uns in den ersten Tag einsteigen. In den Karfreitag. Und ich habe ihn mal als Tag des Leids beschrieben. Als Tag des Schmerz. Und vielleicht bist du gerade in so einem Tag, wo du Schmerz erlebst. Und du, oder es ist für uns auch nicht schwer nachzuvollziehen, was an Karfreitag passiert ist. Ja, wir haben es gerade eben immer wieder gehört. Sie haben Jesus brutalst geschlagen. Sie haben ihn angespuckt. Sie haben ihn getreten. Sie haben ihn ausgepeitscht. Sie haben ihn bespuckt. Er hat eine Dornenkrone auf den Kopf bekommen. Das alles nur für uns. Sie haben Nägel durch seine Hände und Füße geschlagen. Und das war eine extrem brutale Hinrichtung, dass Jesus da erduldet hat. Und ich habe mir dann gedacht, wie kann man das sich mal wirklich mal vor Augen führen? Diesen Gedanken. Wir hören das ja immer wieder. Und ich weiß nicht, bei mir ist es manchmal auch so, dass ich sage, ja, stimmt, und es bedrückt mich auch. Und auch der Poetry Slam gerade eben, der hat mich richtig nochmal daran erinnert. Und dann hatte ich einen Gedanken, Was wäre, wenn Jesus in der jetzigen Zeit gekommen wäre? Was hätte er bekommen? 15 Jahre Knast? Am besten noch mit dem Fernseher. Aber das war damals nicht so. Sondern es war eine extremst brutale Hinrichtung, die Jesus da erduldet hat. Und in Jesaja 53, 3 Vers 5 oder 3 bis 5 lesen wir, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Oder, passend dazu, in Matthäus 8, Vers 17. Damit erfüllte sich das Wort Gottes, das der Prophet Jesaja gesprochen hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Und ich glaube, das ist eine super Parallele zu unserem Leben. Wenn wir Leid oder Schmerz erleben, dass Jesus das nachvollziehen kann. Weil er es selbst erlebt hat. In deinem Leid, in deinem Schmerz ist Jesus ganz nah. Weil er weiß, was es heißt, alles zu tragen. Und dieser Tag, er kommt in unserem Leben immer wieder vor. Und vielleicht bist du gerade auch da so drin. Und ja, vielleicht in einer Phase oder in so einem Tag, wo du denkst, hey, es ist Ostersonntag, aber in mir ist irgendwie Karfreitag. Alle sehen gut aus heute, alle grinsen, alle feiern die Auferstehung Jesu, aber in dir ist ein richtiger Schmerz. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass Jesus das nachvollziehen kann, weil er es selbst erlebt hat. Und ich habe mir drei Bereiche aufgeschrieben, wo wir Leid und Schmerz erleben. Und das erste ist körperliches Leid. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast Schmerzen. Einen aus deiner Familie, ein Freund, deine Eltern, dein Vater, wer auch immer. Und es drückt auf deine Seele und es tut weh heute und es fällt dir schwer, heute in so einen Ostersonntag zu kommen und so zu tun, als ob alles wunderbar wäre. Das zweite ist emotionales Leid. Am Kreuz hat man gesehen, dass Jesus auch emotionales Leid erfahren hat. Als er am Kreuz hing, hat er gerufen, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus hat auch erlebt, was es bedeutet, verraten zu werden. Ich weiß nicht, ob du schon mal Verrat erlebt hast. Jesus hat auch erfahren, was es bedeutet, Ablehnung zu erfahren. Seine besten Freunde, Leute, die so nah an ihm dran waren, über Jahre, alle weg. Alle. Er weiß, wie sich das anfühlt. Er weiß, was das bedeutet. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du in so einer Phase bist oder in so einem Tag, dass Jesus das nachvollziehen kann. Weil er es selbst erlebt hat. Und das dritte und letzte ist Beziehungsschmerz. Er wurde getrennt von seinem Vater am Kreuz, weil er die Sünde der Menschheit auf sich nahm. Ich weiß nicht, ob du schon mal Beziehungsschmerz erlebt hast. Vielleicht bist du gerade auch so drin, dass du denkst, boah, meine Kinder sind so crazy gerade oder mein Ehepartner, der bringt mich gerade richtig wieder auf die Palme. Oder vielleicht ist gerade auch eine Beziehung komplett kaputt gegangen. Dann möchte ich dich ermutigen, dass Jesus das nachvollziehen kann, weil er es selbst erlebt hat. In Hebräer 4, Vers 15 steht, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Oder in Hebräer 2, Vers 18. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Ist das nicht der Hammer? Sowas zu hören? Weil Jesus all das erlebt hat, kann er uns bei allen Versuchungen, die wir erleiden, helfen. Jetzt ist ja nur die Frage, wie komme ich denn da durch? Wie schaffe ich es, dass in meinem Leben nicht immer Karfreitag ist? Und wo wir das finden in der Bibel, da steht in Matthäus 26, Vers 36 bis 39. Aber ich will jetzt erstmal nur bis 38 lesen. Da nahm Jesus sie mit in ein Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Zebedäus-Söhne, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und ich glaube, das Erste, was wir hier von Jesus lernen können, ist, dass wir echte Freunde brauchen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken und banal, aber ich rede nicht von den Freunden, die du vielleicht mal im Supermarkt siehst oder mal irgendwo anders und dann den Smalltalk hast, ja, hier ist mein neues Auto, arbeitsmäßig, boah, Junge, hier geht's so bergauf. Und Urlaub, auch zweite, dritte Mal fliegen wir jetzt auch schon in Urlaub. Von den Freunden rede ich nicht. Sondern ich rede von Freunden, die du mitnimmst, wenn es in den schlimmsten Tag deines Lebens geht. Und das hat Jesus auch gemacht, als es in seine schlimmste Zeit ging, als es in seinen schlimmsten Tag ging. Petrus, Johannes und Jakobus nahm er mit. Ey, wenn der Sohn Gottes das braucht, wie viel mehr brauchen wir das? Wen nimmst du mit? Und ich glaube, was auch hilft, das sind unsere Kleingruppen, unsere Hauskreise, die wir hier haben. Weil wir dort viel enger unser Leben teilen, viel mehr im Austausch sind, wir dort Gebetsanliegen sammeln. Und ich glaube, dass da so viel Veränderung passieren kann. Weil hier ist es ja ganz einfach zu sitzen und ganz anonym zu sein. Aber in einer Kleingruppe, glaube ich, kann so viel Veränderung passieren. Und das sollte uns ermutigen. Und das Zweite, was wir von Jesus hier lernen dürfen, da steht in Vers 39. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht mein. Wir müssen lernen, die Gegenwart Gottes zu suchen. Dass wir einen Ort schaffen, wo wir Gott begegnen können. Und das hat mich an Philipps und Markus Predigtreihe erinnert, wo sie meinten, 15 Minuten, nur für ihn. Nur du und Jesus, nichts anderes. Und ich glaube, das ist das Mindeste, was er von dir verdient hat. Jesus selbst nimmt sich Zeit, die Gegenwart seines Vaters zu suchen. Also auch hier, wie viel mehr haben wir es dann nötig? Und Jesus macht hier drei Schritte in seinem Gebet, die wir uns rausnehmen können und die uns helfen, durch so einen Karfreitag durchzukommen. Weil solche Tage kommen leider immer wieder. Ich glaube, da kann keiner von reden, dass es noch nicht so hatte. Wir sind nicht immer ganz oben auf der Spitze des Berges, sondern es gibt auch Täler. Und das ist so wichtig und da können wir uns dieses Gebet von Jesus einfach zu Herzen nehmen. Das Erste ist, Gottes Stärke bekennen. Gott, ich weiß, bei dir ist es möglich. Das Zweite ist, drücke ehrlich deinen Schmerz aus. Weil ich glaube, vor Gott kannst du nichts faken. Er kennt eh dein Herz. Und das Dritte und Letzte ist, dass du deinen Glauben in Gott proklamierst. Dass wir Gott auch loben in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht. Und das fällt schwer. Aber wir glauben doch, dass Gott größer ist als unsere Lebensumstände. Größer als unsere Herausforderungen. Und das ist auch nicht einfach und das passiert auch nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Prozess aber. Ein Prozess aber und ein wichtiges Prinzip, was Jesus uns hier vorgemacht hat. Manche von euch stecken vielleicht nicht in einem Karfreitag, sondern eher in einem Samstag. Und Samstag ist für mich der Tag der Verwirrung, wo du nicht wirklich weißt, was in dir gerade abgeht und was mit deiner Situation gerade zu tun ist. Und die Jünger waren da. Und sie haben wirklich geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Und auf einmal war der tot. Hä? Die waren komplett verwirrt und auch irritiert, denn tot kann man jetzt gerade nicht wirklich die Welt verändern, oder? Die waren nicht so happy und so fröhlich und haben gedacht, ey, yo, kommt alles zusammen, morgen wird Jesus wieder auferstehen. Das war nicht so. Die waren komplett verwirrt. Obwohl Jesus ihnen davon ja immer wieder erzählt hat. Ich will in 3 Tagen den Tempel wieder auferbauen. Aber die Jünger haben es nicht verstanden, dass er wirklich nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Und vielleicht bist du auch gerade in so einem Tag der Verwirrung, in so einer Phase mit deinen Lebensumständen, wo du verwirrt bist, was Gott damit vorhat, was er für dich vorhat. Und du bist Christ vielleicht und du folgst auch Jesus nach und du weißt, dass er auferstanden ist. Aber du denkst gerade, dass du komplett verwirrt bist. Du weißt nicht, was das für dein Leben bedeuten soll. Und ich finde es irgendwie ein bisschen spannend, was wir dann immer machen. Und ich habe mir hier auch drei Sachen rausgesucht, die wir alle mal bestimmt gemacht haben. Das erste ist, wir wollen antworten. Das ist so ein klassischer Warum-Moment. Ey, warum Gott? Warum ich? Ich habe das schon mal gebetet. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon mal gebetet hast. Warum ich? Warum nicht mein Chef? Warum nicht der vor mir in der Kasse? Warum ich? Vielleicht kennst du auch ein Gebet, wo du Gott immer erklärst, warum auch ich. Ich habe doch alles richtig gemacht. Es passiert sowas. Warum ich? Keine Ahnung, ob du das so denkst oder bei dir gerade so ist. Und das Zweite ist, wir fangen an zu zweifeln. Und der Jünger Thomas war wohl das beste Beispiel daran. Ich glaube nicht, dass der auferstanden ist. Ich will erst seine Hände sehen und seine Füße, die durchbohrt sind. Ach, und die Narbe an der Seite, ja, die will ich auch erst sehen. Dann glaube ich das. Ich glaube nicht, dass der auferstanden ist. Das Problem ist, Zweifeln verändert nicht dein Leben. Das ist genau dasselbe wie Sorgen machen. Sorgen machen ändert nichts an deiner Situation. Es wird dich gerade, was dich gerade betrifft, nicht ändern. Und das Dritte ist, wir geben auf. Petrus, einer von Jesus' Jüngern, der ihn verleugnet hatte, ist wieder zurück in sein altes Leben gegangen. Und das zeigt mir irgendwie, dass er aufgegeben hat. Weil sonst würde er, weil er es doch eigentlich wusste, nicht wieder in sein altes Leben zurückgehen. Er wusste doch eigentlich, dass Jesus wieder auferstehen wird. Weil sonst würde er doch eigentlich warten und wieder alles vorbereiten und aufbauen, damit die Feier so richtig losgehen kann am Sonntag. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat aufgegeben. Er ist in sein altes Leben wieder zurückgegangen und hat das Netz ausgeworfen und wird wieder Fischer. Jetzt ist ja auch hier die Frage, wie komme ich aus so einem Samstag wieder raus? Und es fängt damit an, dass wir uns erinnern, was die Verheißungen in Jesus sind. Es gibt so viele Verheißungen in diesem Buch, die auf unser Leben beziehen können. Das hier, das ist nicht nur irgendein Buch, wo wirklich krasse Geschichten drin stehen, wo irgendwelche Gesetze oder Regeln drin stehen. Für mich ist das ein Liebesbrief. Das ist ein Liebesbrief von einem Gott, der daran interessiert ist, eine Beziehung mit dir aufzubauen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass wenn du so einen Samstag, einen Tag der Verwirrung bist, dass du anfängst, diesen Liebesbrief zu lesen, weil es lohnt sich. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, damit anzufangen, aus so einem Tag der Verwirrung wieder rauszukommen. In 2. Korinther 1, Vers 20 lesen wir, doch in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. Ist das nicht der Hammer? Dass alle Zusagen Gottes sich durch Jesus erfüllen? Oder Johannes 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, mein Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Oder Jesaja 43, 2 und 3a. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Hallo? Wie genial ist das bitte? Denn ich bin der Herr, dein Gott. Und das waren jetzt nur zwei Verheißungen aus diesem Buch, aus diesem Liebesbrief. Und es gibt so viele, die wir einfach nutzen können, wenn wir an so einem Tag sind der Verwirrung, dass wir das Wort Gottes nehmen und Klarheit schaffen. In unserem Kopf, in unsere Emotionen, in unserem Körper, damit wir wissen, was Gott denkt. Und das Zweite ist Dank und Lobpreis. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dankbare Menschen werden. Hey, uns geht's so gut. Ich habe manchmal echt keinen Bock mehr, die Nachrichten anzuschauen. Dann sitze ich hier und ich traue mich nicht mal aufzustehen, weil ich denke, schäm dich doch lieber. Hey, uns geht's so gut. Und Dankbarkeit ist so ein krasser Schutz. Und ich finde es krass, wie der Teufel immer wieder versucht, die Dankbarkeit aus unserem Leben rauszunehmen. und so viel kaputt macht. Wisst ihr, warum Ehen oder Beziehungen oft scheitern? Ein Grund dafür ist, dass wir vergessen, dankbar zu sein für unseren Partner. Und Dankbarkeit ist so ein krasser Schutz. Also lasst uns mehr diese Dankbarkeit auch ausleben und es auch aussprechen. Und solche Freitage und Samstage erleben wir immer wieder. Und es hört nicht auf. Aber es gibt noch einen Tag. Den Sonntag, oder? Amen. Sonntag ist für mich ein Tag des Sieges. Für mich ein Tag der Freude. Ein Tag der Auferstehung. Und ich liebe Sonntage, weil es mich daran erinnert, dass jeder Sturm auch ein Ablaufdatum hat. Jede Phase hat auch irgendwann ein Ende. Und ich finde es wichtig und total spannend, wie Jesus Sonntage in unserem Leben bringt. Und ich bete und ich habe dafür gebetet, dass heute ein Sonntag ist der Auferstehung für dich. Dass du vielleicht heute zum allerersten Mal verstanden hast, dass Gott einen Plan für dich hat. Egal wo du herkommst, egal was du gemacht hast, egal wie weit du denkst, du von Gott weg bist, Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Und das feiern wir an einem Sonntag. Und wie komme ich zu so einem Sonntag? Die Antwort ist einfach und die Top-Antwort in jeder Kinderstunde: Jesus. Nur durch ihn. Er ist der einzige Weg zu so einem Sonntag. In Johannes 11, Vers 25 und 26 steht, Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das? Hammer dieses Ende, oder? Glaubst du das? Auferstehung ist für uns kein Event. Auferstehung ist für uns eine Person und das ist Jesus. Und wir dürfen in einer täglichen Beziehung mit diesem auferstandenen Jesus leben. Und das ist der Sinn von Ostern. Ostern ist kein Event. Es ist ein Lebensstil. Jeden Tag darf ich Jesus einfach mein Leben anvertrauen, ihn einbeziehen. In Entscheidungen, in Gedanken, in Emotionen. Da, wo ich gerade bin. Weil Jesus die Auferstehung ist. Und das finde ich so genial. Und ich bete heute, dass du heute eine Beziehung mit diesem Jesus eingehst. Und wir glauben doch, dass er lebt. Wir glauben, dass er ans Kreuz gegangen ist für die Schuld dieser Welt. Und er hat den Tod besiegt. Das Grab ist leer. Er lebt. Und wir singen jetzt gleich noch 3 Lieder zum Abschluss. Und wenn du merkst, dass Jesus vielleicht an dein Herz klopft, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, dann nimm dieses Geschenk an. Öffne dein Herz und lass Jesus eintreten. Denn wir versuchen, so auf diese Lücke in unserem Herzen mit anderen Sachen zu füllen. Aber es bringt nichts. Glaub mir, ich habe es auch oft versucht. Aber es gibt ein Puzzleteil, was da genau reinpasst. Und das ist Jesus. Öffne dein Herz und lass Jesus eintreten. Egal, ob du am Freitag bist, ein Tag des Leids, ob du am Samstag bist, Tag der Verwirrung, oder ob du vielleicht auch am Sonntag bist, einem Tag des Sieges. Wir wollen jetzt einen Raum schaffen, gleich in den 3 Liedern, wo du eine Entscheidung treffen kannst, Jesus in dein Leben zu lassen, in dein Herz zu lassen, ihm anzuvertrauen. In Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und ich möchte euch jetzt einfach mal bitten, eure Augen zu schließen. Das soll jetzt wirklich ein ganz privater Moment sein, nur für dich und Jesus. Vergesst alles andere, was um dich herum ist. Wer neben dir sitzt, wer vor dir sitzt. Jesus möchte ein Leben mit dir. Und wenn du das bist und wenn Jesus in dein Herz kommen darf, dann heb doch einfach kurz deine Hand als ein Zeichen dafür, dass du dich entschieden hast. Hammer Entscheidung hier vorne. Richtig gut. Noch jemand vielleicht. Und wenn du das bist, dann bete doch einfach in deinem Herzen mit. Jesus, ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen. Ich lade dich ein, Herr meines Lebens zu werden. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und meine Schuld am Kreuz getragen hast. Dass du wieder auferstanden bist, damit ich leben darf. Und von diesem Tag an möchte ich dir nachfolgen. Alle Tage meines Lebens. Amen. Hey, und für die Leute, die gerade für sich entschieden haben, das ist eine Hammerentscheidung. Und wenn du willst, stehen Johanna, Marco und Heinrich und ich hier vorne, um für dich zu beten. Weil wir das nicht alleine machen, dich nicht alleine lassen wollen. Wir sind hier. Und wenn du in den drei Liedern das Gefühl noch hast, dass Jesus an dein Herz klopft, dann lass es zu. Lass ihn eintreten. Wir singen jetzt noch die drei Lieder und wollen Jesus einfach noch die Ehre dazu geben. Amen.